Er hat schon viel erlebt, die Transformation eines Landes, den Zusammenbruch eines Landes, glaube ich, zwei Währungsunionen, wenn es reicht oder na, wer weiß schon. Und ja, und ob das diese Situation, diese Ausnahmesituation, dieser Lockdown, dieser Katastrophenfall, was ganz Besonderes für ihn auch ist, das frage ich ihn. Die Rede ist von Martin Debes, er ist Thüringen-Korrespondent für die Thüringer Allgemeine. Hallo Martin.
Guten Morgen.
Diese Situation ist schon was Besonderes und was sehr Einschneidendes, oder?
Ja, erstmal finde ich interessant, dass du mich als sehr alten Mann dargestellt hast, weil ich ja schon so viel erlebt habe in meinem Leben, schon Zusammenbrüche und Währungsunionen, aber es ist natürlich wahr. Ich bin alt und das habe ich noch nicht erlebt, trotzdem, obwohl ich schon so alt bin. Aber es hat noch niemand erlebt in seinen Lebzeiten. Der Umbruch ist tatsächlich nicht in den Auswirkungen bis jetzt, das kann man nicht sagen, aber in dem, wie sich das anfühlt, mit dieser Ungewissheit, schon mit Dingen zu vergleichen, die vor 75 Jahren stattgefunden haben in Deutschland.
Ist ja mal schwierig mit den Vergleichen, man muss sich ja immer bewusst werden. Der Lockdown klingt irgendwie wie ein Actionfilm, wie Katastrophenfall, aber wenn man ja sagt, Ausnahmezustand, Katastrophenfall, Sondersituation, es gibt kein richtiges Wort, finde ich. Oder hast du ein Wort gefunden, was den Zustand, den derzeitigen gesellschaftlichen Zustand beschreibt?
Naja gut, also das, was man fühlt, ist eine gewisse Agonie. Also der faktische Zustand ist tatsächlich ein Ausnahmezustand, weil wir sind nicht in einem Normalzustand. Der soll jetzt wieder entstehen, ein neuer Normalzustand, wie alle sagen, eine neue Normalität, die dann irgendwann wieder in diese, vielleicht in die alte Normalität zurückgeht, wenn es einen Impfstoff gibt, um dann vielleicht gewappnet zu sein gegen die nächste Pandemie, dass man das vielleicht ein bisschen klüger macht von Anfang an. Dass man also auch gerade sowas braucht wie die WHO, die jetzt von Herrn Trump so gescholten wird, sicher auch mit gewissen Gründen durchaus, aber dass man also sowas von Anfang an dann verhindert. Aber ich erzähle schon wieder irgendwelchen Quatsch.
Finde ich nicht, aber war dir klar, zumindest nicht, dass dieses Infektionsschutzgesetz doch so eine Macht hat und doch so viele Einschränkungen erlaubt, dass das doch im Grunde die Rechtsstaatlichkeit und die Freiheitsrechte so einschränken kann?
Na gut, ich musste immer ja mal das Grundgesetz und die Verfassung lesen in den letzten Monaten, als es darum ging, wann eine Regierung im Amt ist und wann keine Regierung im Amt ist und wann ein Ministerpräsident gewählt ist und wann nicht. Das heißt, man guckt ja immer dann erst in die jeweiligen Gesetze, wenn es soweit ist. Und es ist im Grundgesetz ja schon mal vorgesehen, dass es Ausnahmefälle gibt, also bei diesen wunderbaren Grundrechten im Artikel 8 oder wo auch immer, auch Bewegungsfreiheit und alle solche Dinge, Freizügigkeit, steht dann immer noch irgendwo ein Absatz, in dem dann drin steht, kann und in Katastrophenfällen, Ausnahmefällen, kann durch Gesetze eingeschränkt werden. Und das ist dann eben durch dieses relativ unbekannte Bundesinfektionsschutzgesetz, ist eines dieser Gesetze, die das einschränken kann. Ja, und natürlich gibt es ja sowieso auf Landesebene die Katastrophenfälle, wenn die ausgerufen werden, in Thüringen ist er nicht de facto ausgerufen, aber oder er ist nicht formal ausgerufen, aber de facto ausgerufen, dann auch dann kann polizeilich und in anderen Mitteln durchgegriffen werden in einer Art und Weise, die tatsächlich sehr ungewohnt ist, selbst für DDR-Menschen, die ja möglicherweise nicht in den Westen fahren durften, die große Mehrheit auf jeden Fall, aber doch sich frei bewegen konnten einigermaßen in der DDR oder in Richtung Osteuropa.
Also im Alltag fühlt sich die Aushebelung des Rechtsstaates, auch des Parlamentes, das er im Grunde ja kontrollieren soll und auch die Gesetze machen soll, fühlt sich eigentlich nicht so an. Es ist irgendwie
Nein, da würde ich jetzt widersprechen bei dem Wort Aushebelung des Rechtsstaates.
Teilweise.
Der Rechtsstaat ist ja erstmal nicht ausgehebelt, okay. Weil man kann ja, der Rechtsweg steht ja offen und der wird ja auch beschritten. Und das Bundesverfassungsgericht hat zum Beispiel Demonstrationen in Gießen wieder erlaubt. Oder ich habe jetzt gerade was geschrieben das habe ich für meine Kolumne gerade für morgen geschrieben, über diesen Pfarrer in Dorndorf, der eigentlich nur das erstritten hat, was im Bundesinfektionsgesetz drin steht, nämlich dass er als Seelsorger ins Pflegeheim darf. Nur die Verordnung der Stadt Jena beziehungsweise auch die Leitung des Pflegeheims haben ihm das verboten. Das heißt, man kann sich schon gegen Behördenwillkür oder auch staatliche Willkür, wenn man das so empfindet, widersetzen. Das ist der Rechtsstaat und den kann man dann den Rechtsweg gehen. Insofern ist der Rechtsweg oder der Rechtsstaat nicht ausgehebelt. Was ausgehebelt ist, sind Grundfreiheiten. oder was eingeschränkt sind, sind Grundfreiheiten. Ist aber nicht dasselbe, finde ich. Und das Parlament ist auch nicht ausgehebelt, es ist zurzeit noch nicht richtig tätig. Das ist der Punkt. Und ich würde dringend schon länger so innerlich und auch versuche, das als Journalist drauf zu drängen, dass in welchem Rahmen auch immer das Parlament sich erstmal zusammenfindet, egal was sie beschließen oder nicht beschließen, sondern das ist, geht ja auch, Parlament ist Parlare, man, das sind die Volksvertreter, die müssen darüber reden.
Du schreibst ja in deinem heutigen Leitartikel in der Thüringer Allgemeine, Streit muss sein. Also Streit und unterschiedliche Auffassungen müssen möglich sein, ohne die große Verschwörung zu wittern. Das ist ja immer, ich habe mich jetzt selber in der Sprache ein bisschen vertan. Das heißt, man sollte auch in der Sprache klar sein und nicht sagen, die haben das gemacht, da haben sie doch, sondern korrekt in der Sprache bleiben. Das ist schwer, oder?
Ja, korrekt, wie genau, das ist schon wieder genau das Wort korrekt, political correctness, was auch immer. Also ich bin gar nicht für das Wort korrekt so sehr, sondern man muss einfach nur bedenken, wie man was formuliert. Okay. Nicht, weil man irgendwie falsch, weil man irgendwie Maßnahmen erdulden muss, sondern Artikel 5 des Grundgesetzes gilt. Man ist sozusagen frei, die Meinung ist frei, es findet keine Zensur statt. Man sollte nur bedenken, in welche Theoreme man hineinkommt, in welche Erklärungsmodelle man hineinkommt. Und jetzt ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit, sozusagen das Wort Diktatur zum Beispiel zu benutzen. Das ist ja die Corona-Diktatur. Das würde ich dann schon mal trennscharf formulieren wollen, dass es keine Diktatur ist, weil es ist ja eine zeitweilige, das ist zumindest die Ansage und die ist auch aus meiner Sicht glaubwürdig, weil ich kann kein Motiv entdecken, ehrlich gesagt, bei den Politikern oder Regierenden zu sagen, wir wollen jetzt unbedingt weiter aufrechterhalten, damit wir was auch immer haben, damit wir weiter überfordert wirken. Das ist nämlich die hauptsächliche Eigenschaft, die gerade die Politik hat. Sie wirkt in vielerlei Hinsicht überfordert, nicht weil sie so blöde ist, sondern weil wir alle überfordert sind, weil keiner das Virus richtig, die Wirkung des Virus richtig kennt. Das heißt, alle tasten sich nach vorne, das sagt auch Ramelow selber, wir tasten uns nach vorne, wir fahren auf Sicht. Das ist ja eigentlich normalerweise nicht die Botschaft, die eine souveräne Regierung oder eine politische Partei aussenden will. Es ist eine Sondersituation für ganz viele und man muss halt, sollte nur aufpassen, ich will überhaupt niemanden belehren. Jeder darf sagen, was er will. Aber wenn man von einer Diktatur redet, dann muss man schon wissen, was das bedeutet. Und wir, die du auch, du bist ja auch schon ein älterer Mann, die in der DDR gelebt haben, selbst wenn man dort nach Tschechien fahren durfte, was man jetzt nicht darf, und selbst wo man damals an die Ostsee fahren durfte in Urlaub, was man jetzt nicht darf, heißt es nicht, dass ich sagen würde, das ist dieselbe wie in der DDR jetzt gerade. Im Gegenteil.
Also wir halten fest, der Rechtsstaat ist in Kraft, die Freiheitsrechte sind eingeschränkt, das Parlament redet im Moment nicht und trifft sich auch nicht, aber wird es nicht höchste Zeit, dass auch im Parlament wieder gestritten wird?
Ja, auf jeden Fall. Also wir kriegen ja immer die Pressemitteilung von den Fraktionen und das ist aber nicht der Ersatz dafür, dass das Parlament in seiner, vielleicht nicht in seiner Gänze, vielleicht auch nur zur Hälfte, damit die Infektionsschutzvorschriften eingehalten werden und natürlich auch der gesunde Menschenverstand einfach, dass man sich einfach nicht ansteckt und dass man auch kein schlechtes Vorbild gibt als höchstes Verfassungsorgan. Also dass dieser Landtag und dieses Parlament sich zusammen, dass sich trifft, wie er zusammenkommt, wie gesagt, in bestimmten Anzahl von Abgeordneten, um dann auch darüber zu streiten, wie wir in Thüringen, wie dieses Bundesland weiter regiert werden soll, weil das Parlament ist nun mal das Kontrollorgan der Regierung und diese Regierung, da muss man uns jetzt nochmal traurig in die Augen gucken, hat nur eine Minderheit. Nicht, weil Rot und Grün bloß eine Minderheit, aber nicht traurig drum, sondern es geht darum, dass natürlich es schöner wäre, wenn wir eine Regierung hätten, die eine Mehrheit im Parlament hat, hat sie aber nicht. So, und das heißt also, ich finde, diese Regierung muss erst recht, noch mehr als andere Regierungen, sich beim Parlament rückversichern, bei allem, was sie tun. Und man kann nicht ständig mit Verordnungen regieren. Selbst wenn es formal möglich ist, muss man dann bei diesen Verordnungen die Opposition einbinden. Das macht man dann eben nicht nur mit der CDU, mit der man ja so einen Stabilitätspakt hat, sondern das muss man auch mit den anderen Fraktionen machen, egal ob die nun AfD oder FDP heißen.
Mhm. Du hast geschrieben, es sei falsch, einen grundlegenden Widerspruch zwischen Gesundheit und Ökonomie zu konstruieren. Vielmehr hängt beides miteinander zusammen. Wie meinst du das?
Naja, es wird ja immer gesagt, man muss das abwägen, der Schutz der Gesundheit und der Schutz unserer Wirtschaft. Ne? So dass man sagt, okay, der Kollateralschaden, den die Einschränkungen jetzt hervorrufen, könnte ja am Ende größer sein als der Anführungsstrichen Nutzen, das klingt immer so ein bisschen zynisch, indem man Menschenleben schützt oder dass man nicht so viele Menschen sterben an dieser Krankheit. Und das muss man abwägen. Nur, es gibt ja, das ist auch im Prinzip richtig, nur was oft nicht bedacht wird, ist natürlich, wenn man, wenn diese Pandemie im vollen Lauf wieder zugelassen würde, was ja wirklich keiner will, aber wenn das so passierte, weil dann die Lockerungen zu stark wären, dann könnte es passieren, dass der wirtschaftliche Kollaps noch viel stärker ausfiele, weil dann sowas wie nackte Panik regierte. Weil ich meine, das Coronavirus ist nicht die Pest, ist völlig klar. Die Mortalitätsrate ist jetzt schon irgendwo zwischen, weiß keiner genau, 0,3 bis 0,7. Das ist immer noch 3, 4, 5, 6 Mal höher als die Influenza A. Wir reden von einer Grippe, die, in der es keine Immunisierung gibt der Gesellschaft, in der es keinen Impfstoff gibt. Das ist auch der Unterschied zur Influenza A. Das heißt, also, es gibt 3 extreme Unterschiede zur Influenza A, oder zur Grippe der normalen. Es ist also immer noch tödlicher, und zwar mehrfach offensichtlich. Es ist ein neues Virus, das heißt also, die Ansteckungsgefahr ist deutlich höher. Und drittens ist es noch so, dass es keinen Impfstoff dagegen gibt. Und diese 3 Unterschiede könnten dazu führen, dass, wenn, das sind die Warnungen, die alle Virologen aussprechen oder die meisten aussprechen, ich kann ja auch nur das wiedergeben, was sie sagen, dann würde es, wenn dieser Lockdown nicht da wäre oder wenn die Maßnahmen nicht mehr eingehalten würden, dann würde es wieder zu einer nächsten Welle kommen. Und dann könnte es passieren, dass die Leute aus Selbstschutz daheim blieben. Ja, und dass sozusagen das ungeregelt dann passierte und dass Leute sich massiv krank melden, dass die Schulen einfach so ausfielen, weil einfach kein Lehrer mehr in die Schule kommt. Und keiner könnte ihn dann zwingen, das zu tun. Das heißt also, wenn diese ungeregelte Agonie, also wenn dieser ungeregelte Lockdown dann passierte, dann wäre das noch schlimmer für alles. Mhm. Weil dann wäre auch die Unsicherheit so groß und das Vertrauen würde wahrscheinlich so bald nie wieder zurückkommen. Sowohl in die Politik als auch in die Schutzmaßnahmen.
Es gibt ja die Aussage, dass die Gesellschaft nach der Corona-Pandemie, nach der Krise nicht mehr so sein wird wie vorher und dass sich die Gesellschaft ändert, wandelt und es eine Zeit vor und nach Corona gibt. Teilst du diese Auffassung?
Ich weiß ich nicht. Also ich kann nur sagen, wir haben ja nicht nur die Wende erlebt, sondern wir haben ja nicht nur die Währungsunion erlebt, wir haben ja auch 9/11 erlebt, den 11. September 2001. Wir haben übrigens in Erfurt ein Jahr später, der Jahrestag sein, das Gutenberg, im Gutenberg-Amoklauf oder das Gutenberg-Massaker erlebt. Da gab es immer diese Aussagen. Es gibt also für das Thüringer Schulsystem zum Beispiel, es gibt vor Gutenberg und nach Gutenberg für 9/11 gab es das im Prinzip Terrorismus weltweit zu sagen, es gibt vor 9/11 und nach 9/11. Das stimmt auch ein bisschen, aber es ist eben so, dass im täglichen Leben, wenn du dich selber mal überprüfst, wenn du in den letzten Jahren an den 11. September 2001 gedacht hast und wenn du, wie oft du im letzten Jahren an Gutenberg gedacht hast, dann ist das immer wieder mal da. Das wird sozusagen abgerufen, so mit Jahrestagen und auch mit, wenn wieder ein Terroranschlag ist oder wenn wieder ein Amoklauf war oder so. Aber im Grunde genommen hat es unser tägliches Leben nicht wirklich geändert.
Wie gehst du ganz persönlich damit um? Hattest du die ersten Tage, warst du sehr aufgeregt, schlaflos, panisch? Wie hast du das verarbeitet?
Naja, am Anfang ist man doch erstmal damit beschäftigt, das überhaupt zu begreifen, zumal das ja auch sich auch entwickelt hat. Also es war ja nicht so, dass der Lockdown kam von einem Tag auf den anderen, sondern es gab ja eine Debatte davor. Es gab dann, es hat sich ja langsam über China, dann Italien entwickelt. Es kam immer, die Einschläge kamen immer näher. Man hat das sozusagen quasi wie gehört, sozusagen. Man hat es gesehen am Horizont und dann hat man sich also langsam darauf eingestellt, aber man war immer damit beschäftigt, eigentlich immer zu, und ist es ja eigentlich bis jetzt, sozusagen irgendwie sich darauf einzustellen, geistig und dann auch natürlich irgendwann bei dem Lockdown auch körperlich. Und ich glaube, dieser Prozess, der wird auch noch lange andauern und der wird ja gerade, was die Folgewirkung dieser Gesundheitskrise, nämlich diese wirtschaftliche und soziale Krise, das wird auch, im privaten Bereich extrem noch einschlagen, glaube ich. Da ist keiner vorgefeit. Es gibt natürlich jetzt schon extreme Verlierer. Es gibt halbe Verlierer, es gibt 3/4 Verlierer. Es gibt Leute, die noch mehr sozial und wirtschaftlich ohne Folgen durchkommen. Es gibt sogar Gewinner, aber sehr weniger. Will ich jetzt nicht drüber reden. Ich will niemanden an die deswegen an Pranger stellen oder so. Das ist einfach nur so, dass immer bei Krisen sowas passiert. Das haben wir auch 1990 erlebt. Und das weiß ich auch noch nicht. Also was das noch mit mir anstellen wird, ganz zu schweigen davon, dass ich natürlich als Journalist ständig gezwungen bin, sage auch gerne meine Meinung in Kommentaren und so, darüber ständig nachzudenken, was mich auch belastet. Ja. Also ich lese halt alles und höre alles mir an und mache mir ständig Gedanken und schwank hin und her und bin so wie vor 30 Jahren auch, verfault mir manchmal mein Wort im Mund, weil ich mir denke, vielleicht ist es doch anders. Man muss ja zweifeln. Man muss auch an allem zweifeln. Ich finde auch gut, dass es Leute gibt, die sagen, das ist doch nur die Grippe, ist alles übertrieben. Ich finde gut, dass es solche Stimmen gibt. Ich halte die für nicht richtig, ich halte die für falsch. Aber ich halte die nicht unbedingt, ich halte die nicht für gefährlich. Es wäre vielleicht gefährlich, wenn es die Mehrheit wäre, weil dann, glaube ich, weil es nicht mehr wissenschaftsbasiert wäre, das, was passiert. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass es diese Stimmen gibt, weil es auch ein Korrektiv ist.
Ja. Eine Therapeutin hat vor ein paar Wochen gesagt, man muss aufpassen zur Selbstachtsamkeit, nicht immer die Newsfeeds checken, nicht immer Nachrichten schauen, sich auch mal schützen davor, weil man sonst ja durchdreht, weil sich dann alles um Corona dreht. Schaffst du das? Du bist ja auch so ein News-Ticker-Junkie, der so alles checkt, kannst du dich auch frei machen? Kommst du zur Selbstachtsamkeit und sagst, muss ich das Ding mal weglegen, also das Smartphone und den Rechner?
Nee, aber es ist bei mir weniger so der Newsfeed. Also ich bin jetzt nicht sozusagen so, mir ist das relativ egal, was in der Minute X oder Minute Y passiert, es sei denn, ich bin direkt im Dienst und muss dann damit darüber berichten. Mir geht's, ich lese halt so viele Sachen, hintergründige Sachen darüber und Meinungen vor allem drüber oder Einschätzungen und höre mir auch Podcasts mit Virologen an und solche Sachen. Also ich konsumiere ständig irgendwelche Hintergrundinformationen, um mir irgendwie einen Reim drauf zu machen. Und das führt eben dazu, dass ich ständig zweifle an allem, was ja an sich eine gute Eigenschaft ist, aber nicht unbedingt gesund fürs Wohlbefinden. Ne?
Naja. Lieber Martin, dann hoffe ich, dass du auch trotzdem selbstachtsam bleibst und dein Wohlbefinden sich bessert. Schreiben musst du. Morgen wird deine Kolumne erscheinen in der Thüringer Allgemeinen und viele Leitartikel und so weiter. Du hast also doch im Moment viel zu tun.
Ja, das bleibt wahrscheinlich so.
Ja. Wir auch. Danke, lieber Martin Debes von der Thüringer Allgemeinen. Dir noch einen schönen Tag und bleib gesund.
Ja, danke.
Dir Tschüss. Auch.